In Vorlesung 19 gehen wir erst nochmal zurück auf Seite 273. Da steht das Korollar, das wir noch nicht diskutiert haben, das Korollar zum Satz von Lusin. Gucken wir da rein, was wird gemacht? Wir haben auf Rn ein Borel-reguläres Maß, eine messbare Teilmenge, also a aus m Lambda, mit endlicher Masse. Des Weiteren eine messbare Funktion, definiert auf Rn mit Werten in einem anderen Raum Rm. Und die Aussage ist, egal wie man Epsilon vorgibt, man findet zu diesem Epsilon eine stetige Funktion f quer von Rn in den Rm mit der Eigenschaft, das Maß der Punkte x in A, wo sich f und f quer unterscheiden, dieses Maß ist kleiner als Epsilon. Und natürlich, das gibt die Formulierung des Korollars her, wenn man Epsilon variiert, dann natürlich auch unter Umständen die Funktion f quer. Und die Beweisdetails, zumindest einige davon, wollen wir uns heute zu Beginn mal anschauen. Was man dazu braucht, das ist ein Lemma aus der Topologie, was nichts mit Maßtheorie zu tun hat, sondern sich mit Funktionen auf metrischen oder topologischen Räumen beschränkt. Das topologische Lemma auf Seite 274. Das sagt aus, wenn man irgendeine kompakte Teilmenge hat des Rn und g, eine stetige Funktion auf dieser kompakten Menge mit Werten in Rm, dann kann man dieses g fortsetzen zu einer stetigen Funktion Groß G auf dem ganzen Raum R klein n. Fortsetzen heißt natürlich, klein g soll mit dem großen G auf der Menge K übereinstimmen. Gut, wie kriegen wir mit dem topologischen Lemma, das natürlich auch in allgemeineren Räumen gilt, interessiert uns aber im Moment nicht. Wir haben hier Rn als Definitionsbereich und Rm als Bildbereich. Wie kriegen wir aus dem topologischen Lemma das Korollar zum Satz von Lusin? Auf der Seite 274 unten, da steht, man nehme a und f, eben wie im Korollar. A messbar mit endlichem Lambda-Maß, f eine messbare Funktion und das Epsilon sei vorgegeben. Der Satz von Lusin sagt, ich finde in der Menge a eine kompakte Menge, genannt K, die unsere Menge A bis auf Epsilon dem Maß nach approximiert. Und weiterhin, wenn man F auf K einschränkt, dann ist diese neue Funktion, also die Einschränkung von F auf K, eine stetige Funktion auf dieser kompakten Menge K. Ja, und damit sind wir genau in der Situation des topologischen Lemmas. Wir haben die kompakte Menge, das kleine g entspricht der Einschränkung von f auf die kompakte Menge. Das heißt, wir können jetzt unser f fortsetzen, nennen die Fortsetzung f quer, eine Fortsetzung auf den ganzen Rn mit Werten in Rm natürlich. Und was man weiß, die Menge aller Punkte x aus A, wo f von x ungleich f quer von x ist, diese Menge ist enthalten in a ohne k. Das heißt insbesondere, f ist gleich f quer, weil f gleich f quer auf k ist. Insbesondere ist dann die Menge der Punkte x aus a, wo sich f von f quer unterscheidet, eine Menge mit Lambda-Maß kleiner Epsilon, weil eben a minus k so konstruiert wurde, dass die Menge a minus k Lambda-Maß hat, kleiner als Epsilon. Also insgesamt das Korollar bewiesen. Nicht ganz, weil wir auf den Beweis des topologischen Lemmas verzichtet haben, auf den Beweis dieses Fortsetzungssatzes. Damit sind wir bei dem Punkt Römisch 3 angelangt in unserer Liste von Seite 260 war das, glaube ich, wo es um tiefere Aussagen über messbare Funktionen ging. Und Römisch 3 ist überschrieben mit dem Wort Konvergenzverhalten von Folgen messbarer Funktionen. Vorab eine Notation, die Definition 24.2 unten auf der Seite. Eine Redeweise, die man gerne im Zusammenhang mit Maßen und Funktionen benutzt. Man nimmt irgendein Maß Lambda auf irgendeiner beliebigen Menge x. Im Folgenden spielt es keine Rolle, welchen Maßraum man betrachtet. Und die Sprechweise ist die, man sagt, eine Eigenschaft gilt Lambda fast überall auf einer Menge a, Teil x, abgekürzt Lambda Fü. Wenn diese Eigenschaft bis auf eine Lambda-Nullmenge A0, Teilmenge von A, richtig ist. Also das ist eine gängige Sprechweise und beispielsweise auf der nächsten Seite 276 die Redeweise, man definiert die Funktion f als charakteristische Funktion der rationalen Zahlen, eine Abbildung von R nach R. Und kann dann feststellen, mit dieser neuen Sprechweise, diese Funktion f, die charakteristische Funktion der rationalen Zahlen, die ist Lambda, L1, sorry, L1 fast überall gleich 0. Ja, warum? Die rationalen Zahlen, die formen eine L1-Nullmenge. Die zweite Sprechweise, das zweite Beispiel oder auch eine kleine Aussage, die damit verbunden ist, wieder x irgendeine Menge, Lambda ein beliebiges äußeres Maß auf x, aber y zumindest ein topologischer Raum. Wem das zu abstrakt ist, der denke an y metrischer Raum oder auch Rn. Das spielt keine große Rolle. Man muss nur den Begriff der messbaren Funktion kennen. Das geht, wenn man weiß, was offene Mengen in y sind, zur Erinnerung. So, und was wird jetzt festgestellt? Man hat zwei Abbildungen, f und g von x nach y. Und angenommen, man weiß, dass f, die erste Abbildung, die ist Lambda messbar, im Sinne der Definition. Zur Erinnerung, f-Urbilder von offenen Mengen in y müssen Lambda messbar sein in x. Wenn man das von f weiß und wenn man außerdem die Info hat, dass f und g Lambda fast überall gleich sind, dass also die Menge der x aus x, wo f von x ungleich g von x ist, eine Lambda-Nullmenge bildet, dann ist auch die Funktion g Lambda messbar. Und die Aufforderung unten auf der Seite, das einfach zur Wiederholung der Begriffe und zum Einüben der ganzen Sache selbst mal verifizieren. Gut, damit sind wir jetzt bei dem Punkt 3 angelangt, Römisch 3. Und da geht es im Wesentlichen um eine Ausformulierung des Sachverhalts, der unten auf der Seite 276 angedeutet ist. Angenommen, man weiß punktweise Konvergenz einer Funktionenfolge gegen eine Funktion, Lambda fast überall. Das heißt, die Menge der Punkte, wo keine punktweise Konvergenz vorliegt, die Formel Nullmenge. Dann stellt sich heraus, man hat sogar gleichmäßige Konvergenz bis auf kleine Restmengen. Wobei das Wort klein so zu verstehen ist, nicht eine Nullmenge, sondern man kann zu jedem Epsilon eine Menge finden, sodass das Komplement dieser Menge Maß kleiner Epsilon hat. Und dass auf dieser Menge gleichmäßige Konvergenz vorliegt. Die genaue Formulierung Seite 277, der Satz mit der Nummer 4, benannt nach dem Mathematiker Egorov, also der Satz von Egorov, die Hauptaussage unter dem Punkt Römisch 3 von Seite 260. Wir sind in der allgemeinen Situation, Lambda darf irgendein Maß auf irgendeiner Trägermenge sein. Wir haben eine Folge von Funktionen definiert auf x zur Vereinfachung Rn-wertig. Man könnte da allgemeine Räume zulassen, aber das ist nicht so unbedingt unsere Aufgabe. Wer das wissen will, der muss im Buch von Federer nachblättern. Diese Folge von Funktionen, das sollen allesamt messbare Funktionen sein. Und wir wählen weiterhin eine Teilmenge aus von x eine messbare Menge mit endlichem Maß. Dann wissen wir, oder auch eine weitere Voraussetzung, auf dieser Teilmenge konvergiert die Funktionenfolge punktweise, Lambda fast überall, gegen etwas, das ich g nenne. Also man hat einen punktweisen Limes für Lambda fast alle Punkte x aus dieser Menge a. Im günstigsten Fall stellt man sich a sehr groß vor. Lambda a gleich unendlich ist eben nicht zugelassen, also a ist im Allgemeinen nicht alles, sondern nur eine Teilmenge mit endlichem Maß. Die Folgerung, man gebe sich irgendein Epsilon vor und finde zu diesem Epsilon eine lambda-messbare Teilmenge b von a, sodass die Differenz a minus b klein ist, also das Maß der Differenz kleiner als Epsilon, und auf dieser Menge b, die man konstruieren muss, konvergiert die Folge fk gleichmäßig gegen das g. Der Beweis, ich will ihn skizzieren, fängt an, indem man ein angepasstes Mengensystem wählt. Das Mengensystem C mit zwei Indizes E und J besteht im Prinzip aus allen Punkten, wo man gar keine Konvergenz erwarten kann. Das präzisiert, CIJ ist die Vereinigung von K gleich J bis unendlich. Und zwar aller Punkte, wo der Betrag, oder die Norm sollte man korrekterweise sagen, fkx minus gx, wir sind im m, also die Länge dieses Vektors, größer gleich 2 hoch minus i ist. Also ab der Nummer j, beziehungsweise man findet ein j größer gleich k, sodass fkx minus gx größer gleich 2 hoch minus i ist. Das ist das System CIJ. Was sieht man? Ja, wenn man J vergrößert, dann werden die Mengen kleiner im Sinne von Inklusion, weil J vergrößern heißt, man beginnt mit der Vereinigung später. Konkret heißt das, wie auf Seite 278 oben festgestellt, die Folge der Mengen CIJ ist im zweiten Index bei festem I fallend. Weil diese Folge fällt und weil wir voraussetzen, das ist die Stelle, wo man das braucht, oder eine Stelle, dass der umgebende Bereich A endliches Maß hat, dürfen wir den Konvergenzsatz über messbare Mengen benutzen, der da sagt, wenn die Folge der Mengen absteigt, die Folge der messbaren Mengen, dann ist der Grenzwert dieser Folge, genauer das Maß davon, das Maß des Schnitts. Also die zweite Zeile, Limes j gegen unendlich, Lambda a geschnitten CIJ, das ist gleich das Lambda-Maß von a geschnitten mit dem Durchschnitt aller CIJ. Das ist die erste Feststellung, das ist richtig für jedes i. Und was wir gleich zeigen, dass die Menge, die man da erzeugt, die Menge der Punkte x, natürlich aus a, die in diesem Durchschnitt liegt, für Durchschnitt über j, der Menge cij, dass das die Menge der Punkte x ist, wo eben keine punktweise Konvergenz fmx gegen g von x vorliegen kann. Nehmen wir das mal zur Kenntnis, diese Aussage Stern, wenn man x in diesem Schnitt wählt, dann hat man dort keine punktweise Konvergenz. Also das unterstellt, Stern angenommen, die Richtigkeit davon. Wir wissen aber punktweise Konvergenz fast überall. Wenn auf dieser Menge keine punktweise Konvergenz vorliegt, ja dann bedeutet das offensichtlich, es gilt 2 Stern, diese Menge muss eine Nullmenge sein. Für alle Indizes i, andersrum formuliert nach der Limes-Beziehung oben drüber, wenn ich das Maß des Schnitts ausrechnen will, der Schnitt a geschnitten mit dem Durchschnitt über j aller CIJ, dann ist das dieser Limes, zweite Zeile von oben auf Seite 278, der Limes von a geschnitten CIJ Und nach dem, was wir jetzt gerade uns überlegt haben, kriegen wir dann 2 Sterne. Dieser Limes ist 0 für alle Indizes i. Wenn der Limes 0 ist, der Limes dieser Maße, bei gegebenem Epsilon kann man dann zu jedem i einen Index groß ni wählen, gemäß 2 Sternen, sodass das Maß immerhin noch kleiner ist, wie auf Seite 279 oben aufgeschrieben. Das Maß von a geschnitten c Index i, ni, das Maß davon kleiner als Epsilon mal 2 hoch minus i. So, und damit sind wir jetzt in der Situation, eine vermutlich passende Menge zu definieren. Die Menge B wird definiert als Komplement der Vereinigung über i von 1 bis unendlich dieser Mengen c, i, ni in der Menge A. Nach Rechenregeln für messbare Mengen haben wir mit B eine messbare Menge. Und wenn man das Maß der Differenz ausrechnet, das Maß von a minus b, die üblichen Rechenregeln benutzt, a minus b, ja, was ist a minus b nach der Definition von b? Ist das die Vereinigung der c, i, ni. Das Maß der Vereinigung der c, i, ni, das ist nach oben abgeschätzt durch die Summe der Einzelmaße. Und die Summe der Einzelmaße nach der Wahl, die wir in der ersten Zeile von Seite 279 gemacht haben, die Summe der Einzelmaße ist kleiner als Epsilon. Dann stellt man noch fest, es gilt die Charakterisierung, die mit dem Symbol Plus versehen ist. Es gilt die Länge des Vektors fmx minus gx. Dieser Vektor hat Länge höchstens 2 hoch minus i. Und zwar für alle x aus der Menge b und für alle m größer gleich dem Startindex ni. Die Begründung, ja, das überlasse ich Ihnen mal, das nachzuprüfen. Die Begründung beginnt auf der Seite 279 in der drittletzten Zeile. Angenommen, es ist nicht richtig und so weiter und so fort. Man hätte die umgekehrte Ungleichung. Dann ergibt sich der Widerspruch, dass b mit ci, ni leer ist. Also das sollte man sich selbst nochmal überlegen. Wenn aber die Charakterisierung plus richtig ist, wenn die Länge der Vektoren fmx minus gx kleiner gleich 2 hoch minus i ist, für alle m groß genug, dann heißt das offensichtlich, wir haben gleichmäßige Konvergenz auf der Menge B. Also damit ist gezeigt, wenn man die Menge B so definiert, wie das auf der Seite 279 oben passiert, dann ist das eine Teilmenge von A offensichtlich. Das Komplement hat Maß kleiner Epsilon und die simple Rechnung zur Ungleichung mit der Nummer Plus. Diese Rechnung zeigt, auf der Menge B gilt gleichmäßige Konvergenz. Was fehlt, ist der Nachweis der Relation Stern von Seite 278, nämlich wenn man ein x nimmt, in der Menge A, was in dem Schnitt aller c, i, j liegt, i ist fest dabei, dann kann auf diesem x fmx nicht gegen g von x konvergieren, bei m gegen unendlich. Das ist nochmal eine separate Überlegung, die beginnt Seite 280 Mitte und zieht sich durch mit einem kleinen Induktionsbeweis auf Seite 281 und ich denke mal, dazu sind Sie selbst in der Lage, das zu verifizieren. Gut, und damit ist die fehlende Beziehung Stern bewiesen. Und wie man in der vierten Zeile von Seite 280 schon festgestellt hat, haben wir auf der Menge B gleichmäßige Konvergenz, Fm gegen G. Und damit ist der Satz von Egorov bewiesen. Nochmal die Bemerkung, unbedingt den RM als Zielraum zu nehmen, ist nicht nötig. Man kann irgendwelche anderen Sachen sich da anschauen, aber für die meisten Anwendungen kommt man damit durch. Verallgemeinerungen, wie gesagt, im Buch von Federer. Noch ein neuer Begriff auf der Seite 281. Das ist ein Begriff, den Sie kennenlernen werden, wenn Sie irgendwann mal in die Wahrscheinlichkeitstheorie wechseln sollten. Der Begriff wird in der Wahrscheinlichkeitstheorie benutzt, und zwar die Konvergenz dem Maße nach. Definition 24.3. Was haben wir für Konvergenzbegriffe? Wir haben punktweise Konvergenz, wir haben gleichmäßige Konvergenz. Und Konvergenz dem Maße nach ist jetzt was Neues. Zunächst mal, wir starten mit irgendeinem Maß auf irgendeiner Menge x. Lambda sei das Maß. Unsere Funktionen, wir haben eine Folge fk und eine Funktion f, definiert auf dem Maßraum. Jetzt Werte in irgendeinem euklidischen Raum, das sollen messbare Funktionen sein. Für alle k aus n. Dann geben wir uns eine Menge in der Sigma-Algebra der Lambda messbaren Mengen vor. So, und die neue Sprechweise ist, die Folge fk, die konvergiert auf der Menge a dem Maße nach gegen die Funktion f, wenn Folgendes richtig ist. Man schaut sich die Mengen an, wo keine Konvergenz vorliegt. Und zwar, wie kann man diese Mengen beschreiben? Das sind alle x aus a, wo der Vektor fkx minus fx eine Länge hat größer gleich Epsilon. So, und Konvergenz dem Maße nach heißt, man gebe sich in Epsilon vor, berechne das Lambda-Maß der Menge aller Punkte x aus a, wo die Abweichung größer gleich Epsilon ist, von fkx zu fx, und dieses Maß, egal wie Epsilon vorgegeben wird, muss gegen 0 konvergieren. Und die Brücke zur Wahrscheinlichkeitstheorie, diese Art der Konvergenz, fk gegen f, auf der Menge a, das nennt man stochastische Konvergenz. Dann können wir folgendes Korrelat zu unserem Satz von Egorov formulieren. Wir haben ein Maß auf irgendeiner Trägermenge x, das Maß Lambda. Wir haben eine messbare Teilmenge, also a aus m Lambda, und wir verlangen, damit wir Egorov anwenden können, diese Menge hat endliches Maß. Weiter haben wir messbare Funktionen fk und f für k aus n, und die Funktionen gehen von x in irgendeinen Rn. Die Feststellung, falls fk gegen f im üblichen klassischen Sinn punktweise konvergiert auf der Menge a bis auf möglicherweise eine Ausnahmemenge vom Lambda-Maß 0, dann konvergiert die Folge fk gegen f auf dieser Menge a dem Maße nach. Beweis: Mit Egorov geht das so. Wir geben das Epsilon vor und müssen zeigen, dass Maß, wo die Abweichung größer gleich Epsilon ist. Dieses Maß geht gegen 0 von allen x aus a. Also Epsilon gegeben auf Seite 283 oben. Zu dem Epsilon definieren wir die messbaren Mengen e mit Index k von Epsilon eben alle x aus a, wo der Vektor fkx minus fx eine Länge hat größer gleich Epsilon. Und zu zeigen, steht nochmal da, die Relation Stern, der Limes k gegen unendlich, Lambda-Maß von EK Epsilon ist 0 bei festem Epsilon. Epsilon ist bei der Rechnung vorgegeben. Gut, zu dem gegebenen Epsilon wählen wir ein Delta, was kleiner ist. Und der Egorov sagt, wir finden eine messbare Menge E in M Lambda. E-Teilmenge A, Das Maß davon ist kleiner als Delta. Und etwas anders formuliert jetzt der Egorov, wir haben gleichmäßige Konvergenz auf dem Komplement dieser Menge E von FK gegen F. Also wir zitieren Egorov nur jetzt sozusagen in der Komplementversion. Wir haben nicht gleichmäßige Konvergenz auf E, sondern die Menge E ist klein, das ist der Rest. Und auf dem Komplement dieser Menge E konvergiert FK gegen F. Gleichmäßig. Wenn wir gleichmäßige Konvergenz haben auf A ohne E, dann können wir sagen, es gibt ein K, das hängt von dem Delta nur ab, sodass für alle x aus A minus Delta, aus A minus E, sorry, und für alle K größer gleich K Delta, der Unterschied FKX zu Fx kleiner ist als Delta. Gleichmäßige Konvergenz auf A minus E. So, und damit sind wir mehr oder weniger fertig. Für Delta kleiner als Epsilon ist die Menge E mit Index K von Epsilon offensichtlich eine Teilmenge von E, sofern natürlich das K größer gleich dem K Delta ist. Die Definition von EK Epsilon gibt das gerade her. Also gilt die erste Zeile von Seite 284. Und wenn EK Epsilon eine Teilmenge ist von E, ja, dann ist offensichtlich das Lambda-Maß von EK Epsilon kleiner als Delta. Für alle K größer gleich K Delta. Delta war irgendeine Zahl kleiner als Epsilon. Delta kann beliebig klein sein. Also kriegen wir raus, der Limes K gegen unendlich, Lambda EK Epsilon ist 0 für jedes Epsilon. Und damit sind wir fertig, haben also bewiesen, dass die punktweise Konvergenz fast überall auf A die Konvergenz dem Maße nach impliziert, auf diese Menge A. Jetzt kann man natürlich weiter überlegen, wie ist der genaue Zusammenhang? Also punktweise Konvergenz impliziert Konvergenz dem Maße nach. Kann man das umkehren, hat man vielleicht sogar ja, den Begriff der punktweisen Konvergenz durch was Äquivalentes ersetzt. Und es gilt eine teilweise Umkehrung. Formuliert als Satz 24,5. Das ist ein Satz, den man dem Mathematiker Ries zuschreibt. Den Beweis führen wir nicht. Das ist ein Satz, der in der Wahrscheinlichkeitstheorie, in der Maßtheorie bei tiefergehenden Untersuchungen bewiesen wird. Ich habe eine Literatur angegeben, eine Literaturstelle. Es gibt ein Buch von Bauer, heißt der Autor, Wahrscheinlichkeitstheorie und Grundzüge der Maßtheorie. Da ist der Satz 19,6 der Satz, den man als Satz von Ries bezeichnet. Und der zeigt, dass man das Korollar eben teilweise umkehren kann. Gucken wir uns das noch kurz an. Der Satz 24,5, was eben teilweise Umkehrung bedeutet. Die Situation ist genau wie vorher. Irgendeine Trägermenge x, irgendein Maß auf Lambda auf x, ein äußeres Maß, eine messbare Teilmenge von x mit endlichem Maß. Und eine Folge von messbaren Funktionen, fk, sowie eine messbare Funktion f, definiert auf x mit Werten in irgendeinem Rn. Auf Seite 285 steht dann oben, wie das zu verstehen ist mit der teilweisen Umkehrung. Angenommen, man hat Konvergenz dem Maße nach von fk gegen f, dann muss die Folge FK nicht punktweise konvergieren, abgesehen von der Nullmenge, auf der Menge A, sondern, was richtig ist, man findet eine Teilfolge und im Allgemeinen nur eine Teilfolge, F Schlange K, Teilfolge von FK, sodass F Schlange K Lambda fast überall gegen F konvergiert, also punktweise, auf der Menge A, die als Grundmenge da studiert wird. Also nochmal die Warnung, es ist nicht völlig äquivalent, Man hat hier bei stochastischer Konvergenz, Konvergenz dem Maße nach, wirklich im Allgemeinen nur eine Teilfolge, die punktweise fast überall konvergiert. Der Beweis ist nicht schwer, aber auch wieder so eine ziemlich technische Überlegung mit vielen Mengensystemen. Und wenn es interessiert, der soll das Buch von Bauer konsultieren. Zum Schluss der Vorlesung noch eine Überleitung zur Integrationstheorie. Integrieren oder den Integralbegriff definieren wollen wir für messbare Funktionen mit gewissen Eigenschaften. Und dazu ist es nötig, diese messbaren Funktionen durch einfache Funktionen zu approximieren. So ähnlich wie wir das in Analysis 1 gemacht haben mit dem Begriff der Treppenfunktion. Das ist hier natürlich ein bisschen komplizierter. Definition Nummer 4 auf Seite 286. Was ist eine einfache Funktion? Auf irgendeiner Menge x. Wir haben noch kein Maß. X ist irgendeine Menge und dann nennen wir eine Funktion f von x in den Rn. Später wird Rn einfach R sein, aber im Moment brauchen wir es noch nicht. Man könnte auch hier an der Stelle irgendeinen anderen Zielraum nehmen, spielt keine Rolle. Also ein solches f, eine Funktion von x in den Rn. Dieses x heißt einfach oder eine einfache Funktion, wenn eben f nur endlich viele verschiedene Werte annimmt. Also das Bild von f ist übersichtlich. Man hat Punkte Alpha 1 bis Alpha m, die vorkommen. Und wenn man die Mengen a mit Index i definiert, als genau dx aus dem großen x, wo f von x gleich Alpha i ist, dann kann man f schreiben, trivialerweise, als Linearkombination i gleich 1 bis m, Alpha i, charakteristische Funktion von AI. Und hier sehen Sie, wenn man dann eine Linearkombination hinschreibt, dann kann man als Zielraum für die F nicht irgendwas nehmen, es sollte zumindest ein Vektorraum sein, sonst ergibt das keinen Sinn. So, jetzt geht es um die Approximationseigenschaft, die uns zum Integral dann führt letztlich, indem wir zunächst das Integral für solche approximierenden einfachen Funktionen definieren. Das ist der Satz 24,6. Jetzt haben wir auf unserem Raum x ein Maß und wir haben eine Funktion von x in den R-Quer. Dieser Lambda messbar und was jetzt festgestellt wird, die Information der Lambda-Messbarkeit reicht, um unser f in gewisser Weise durch messbare, einfache Funktionen zu approximieren. Das heißt Folgendes. Man findet eine Folge reellwertiger, Lambda-messbarer Funktionen, fk, definiert auf x, mit der folgenden Liste von Eigenschaften. Die erste Eigenschaft auf Seite 287. Jede Funktion ist einfach, hat also nur endlich viele Werte. Die Funktionenfolge, dem Betrage nach, ist aufsteigend, also nicht fk selbst, sondern der Betrag von fk ist kleiner gleich dem Betrag von fk plus 1. Des Weiteren, Punkt 3, man hat punktweise Konvergenz. fkx gleich f von x für alle x aus dem Raum x. Wobei hier natürlich, wenn f von x unendlich sein sollte, was nicht verboten ist, der Limes als uneinlicher Limes zu verstehen ist. Dann wird es noch besser, wenn man weiß, die Startfunktion ist beschränkt. Dann kann man sogar gleichmäßige Konvergenz von f, gleichmäßige Konvergenz gegen f dieser Folge von einfachen Funktionen erreichen. Und der letzte Punkt, falls f größer gleich 0 ist, dann kann man die Sache auch so basteln, dass die Folge der einfachen Funktionen f von unten monoton approximiert. Und das ist eine Liste von sehr angenehmen Approximationseigenschaften, Den Beweis machen wir beim nächsten Mal. Aber Sie können sich denken, wenn man die Liste der Eigenschaften sich anguckt, einfache Funktionen, Integralbegriff liegt auf der Hand. Und mit Hilfe dieser Approximationseigenschaften lässt sich dann der Integralbegriff, ja, ich will sagen, sehr einfach und kanonisch auf allgemeine messbare Funktionen ausdehnen.